Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 51 von Single Trails und Single Mold. Jasper und ich sind wieder weit, weit getrennt auseinander. Und zwar, während ich hier im sehr, sehr stürmigen Köln sitze, ist Jasper auf Madeira unterwegs. Hallo Jasper!
Ja, einen wunderschönen guten Tag von Madeira. Jardim de Mar heißt der gute Ort, an dem ich mich befinde. Und wir haben angenehme 20 Grad und Sonnenschein.
Das ist ein bisschen anders wie bei uns, weil bei uns ist ja hier diese Windausnahmestimmung. Es ist irgendwie Orkan angesagt, die Züge in komplett Deutschland fahren schon nicht mehr, weil ein ICE aus Holland kommt, gegen irgendeinen Baum gefahren ist. Von daher ist es bei dir wahrscheinlich deutlich angenehmer wie bei uns zurzeit.
Ja, davon gehe ich aus. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum man eigentlich die Flucht ergreift, damit man besseres Wetter hat als die armen Leute, die leider zu Hause bleiben müssen.
Die armen, armen Leute.
Wie eure Armut kotzt mich an. Ja, so viel zum Richie Rich.
Jasper, du bist seit langem, langem mal wieder
auf Reisen.
Rennen gefahren, hat was?
Auf Reisen.
Ja, auf Reisen. Du bist Rennen gefahren und hast eine Startnummer an deinem Rad. Natürlich möchte ich wissen, wie sich das anfühlt, aber vor allen Dingen möchte ich hören, wie es überhaupt dazu gekommen ist, beziehungsweise habe ich auf Instagram gesehen, du hast eine sehr, sehr harte Tortur hinter dir, um überhaupt jetzt mit deinem Rad auf Madeira zu stehen. Was ist da los?
Was gab's da auf Instagram zu sehen wegen dem Fahrrad? Ich kann gerade nicht folgen.
Genau.
Was war da los?
Ich fahre mal ganz kurz durch komplett Deutschland, um Sachen abzuholen.
Ah, stimmt, die Geschichte. Ja, die habe ich
schon komplett verdrängt.
Die habe ich komplett verdrängt, weil ich hier vor Ort tatsächlich auch schon wieder mega Struggle habe, das Fahrrad am Laufen zu halten. Das erzähle ich aber gleich.
Struggle is real.
Erzähl mir kurz die Story. Tatsächlich, ich bin ja den ganzen Winter Tallboy gefahren, also das Santa Cruz Tallboy, das 120 mm Federweg hat, nur ein Trailbike ist, was mir extrem viel Spaß gemacht hat, aber das ist halt nichts zum Rennfahren, weil man braucht ein bisschen Reserven, ein bisschen Federweg, ist halt auch manchmal sinnvoll und ich habe gedacht, Madeira ist ein guter Einstand, um mal wieder Federweg unter den Arsch zu bekommen. Und wollte dann das Hightower mitnehmen. Das hatte ich aber vorher noch nicht. A.k.a. habe ich bei Santa Cruz ein Hightower bestellt. Das aber natürlich aus Amerika eine etwas längere Lieferzeit hat, als ich für die Pre-Madeira-Zeit eingeplant habe. Dementsprechend bin ich last minute zur Testflotte von Santa Cruz gefahren. Habe mir ein gebrauchtes Testrad aus der Flotte gemopst. Im Gegenzug musste ich dann leider das Lager ein bisschen aufräumen, weil wir hohen Besuch aus Kalifornien hatten. Und hab dann das Rad mitgenommen, hab das dann last minute noch...
Was, das Lager aufbohren oder...
Aufräumen. Sah auf jeden Fall nicht optimal aus für hohen Firmenbesuch aus Kalifornien. Dementsprechend habe ich...
Das hat sich jetzt kurz so... hat sich kurz so angehört, als ob du jetzt hier...
einbrechen
als ob die noch
müsste.
Nicht wissen würden, genau. Dass das Ding jetzt schon fehlt.
Nee, die wissen Bescheid. War alles cool, alles genehmigt, alles in Ordnung. Und dann habe ich die Bude da rausgeholt, lässt mir das umgebaut. Ich meine, jetzt sind wir mal ehrlich, ey, also ganz ehrlich, shame on me, klimaneutral war das auf alle Fälle nicht. Aber ich glaube, wenn man also die ganzen Last-Minute-Sponsor-Bike-Geschichten sich anhört, sind die wahrscheinlich alle weit weg von klimaneutral. Aber das Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass alles rechtzeitig geklappt hat. Das Bike war fertig und ich konnte ein nagelneues, aufgebautes Bike mit nach Madeira nehmen. Was natürlich auch immer ein Abfuck ist, mit einem nagelneuen Bike irgendwo hinzufahren, weil man muss es halt erstmal irgendwie 2-3 Tage einstellen, bevor man sich irgendwie drauf wohlfühlt, gerade was Fahrwerk angeht.
Grausam, vor allem, aber das wahr. Mag bei dir anders sein. Bei meinen Schrauber-Techniken und Kenntnissen kann ich dir sagen, baue ich das alleine zusammen, vor allen Dingen nach so einer...
Baust du es wahrscheinlich noch zweimal zusammen, weil es fällt ja immer wieder auseinander.
Ja, genau, dann baut sich das Ding auch mal schön auf dem Trail wieder alleine auseinander.
Ja, worst case. Kann ich dir auch eine Story von erzählen? Habe ich nämlich gerade hinter mir. Wir sind hier angekommen und sind so einige geile Trails gefahren, einige etwas lamigere Trails und ich fahre jetzt zum ersten Mal Carbonfelgen. Also ich bin ja gewechselt zu E13 Components und fahre zum ersten Mal Carbon-Laufräder. Und er hatte jetzt im Tallboy so eine Trail-Felge drin, also eine etwas leichtere, gar keine Enduro-Felge, keine Downhill-Felge, sondern eine echt leichte Trail-Felge. Und die hat super funktioniert in meinem Tallboy. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn die gut funktioniert hat, dann wird das schon eine lucky Felge sein, so von den Proportionen und Stabilitäten. Die kannst du ja dann auch auf deinen Hightower bauen, habe ich gedacht. Ja, und dann habe ich mir hier drüben mal schön irgendwie am Tag 2 meine Carbon-Felge zerdengelt, möchte ich sagen. Kommt mal vor, gerade bei einem etwas progressiveren Fahrstil, wenn man mal wieder mehr Federweg unterm Arsch hat und denkt, man könnte es doch wieder richtig krachen lassen. Ja, Problem halt nur...
Vor allen Dingen auf so Inseln.
Ja, genau. Man muss halt dazu sagen, der Tobi und ich sind ja tatsächlich ein Genre der Influencer und ich sag mal, wenn wir irgendwo hinfliegen, dann hat es ja immer einen Grund. Fotos, Videos, irgendwas anderes. Naja, und wir haben halt eben einen Fotografen und Videografen einfliegen lassen und mit dem müssen wir jetzt Fotos machen, aber da kann ich mir jetzt nicht nur irgendeine Ersatzfelge da reinspaxen, sondern das wäre ja schon gut, wenn da auch E13 draufsteht. Ich war aber so schlau und habe halt keinen Ersatz mitgenommen. Ich habe irgendwie alles an Ersatzteilen eingepackt und war definitiv im Übergepäck. Aber ich weiß nicht warum. Beim Weltcup oder bei den Weltmeisterschaften habe ich immer Ersatzlaufräder dabei gehabt. Aber hier habe ich irgendwie so gar nicht drüber nachgedacht.
Dumm gelaufen. Wenn du Bremsbeläge, Reifen und Federgabeln hast du noch ein Nöcher dabei, oder? Da kannst du ein komplettes Team mit ausstatten.
Genau, ja.
Alles. Felge eher schwierig.
Felge eher schwierig. Klingt doof, ist aber wirklich so. Das Ende vom Lied war der Wastel. Jeder, der mit E13 schon mal Kontakt hatte, kennt Sebastian Vogel. Der hat das ganze Ding mal wieder richtig gewuppt und hat mir von einem Kunden von sich, also von E13, ein Kunde, dem er hier schon mal ein Laufrad hingeschickt hat, dem hat er quasi gesagt, so, hey, wir haben gerade einen Athleten, der auf der Insel ist, ich habe dir neulich so ein Laufrad geschickt, könntest du ihm das geben und ich schicke dir ein neues zu. Und der Typ macht das, mit dem treffen wir uns heute Abend zum Abendessen. Das heißt, ich krieg ein neues Laufrad.
Der ist auch auf der...
Der wohnt hier.
Auch
der
auf
wohnt
der Insel.
Hier. Ja, der wohnt hier. Das ist ein Madeirianer. Weil E13 so einen geilen Kundenservice hat, ist der natürlich erstens einfach nur, findet er die Aktion schon mega cool, dass der jetzt quasi mir aus der Patsche hilft, warum er wiederum mir gerne hilft. Und der kriegt natürlich einfach nochmal ein neues Laufrad hinterher, was ja auch eine geile Nummer ist. Anyway, richtig mega coole Geschichte. Gut. Und ich hab mir jetzt auf die Fahne geschrieben, wir machen jetzt einen Hardcore-Test und schauen einfach mal, wie lange denn so eine gebrochene Felge noch hält und wie lange man die noch fahren kann. Und ja. Ich habe halt festgestellt, man kann auch mit einer Felge, die einen Bruch hat, noch ein Downhill-Rennen fahren und aufs Podium fahren. Ich bin halt zweiter Platz geworden mit einer gebrochenen Felge, ja. Das Ding hat gehalten.
Mega gut.
Alle Trainingsläufe, alle Rennläufe, einmal frei und ich bin damit wirklich Anschlag gefahren und das hat mich sehr, sehr beruhigt, wie viel man doch Reserven hat in diesen Carbon-Werkstoffen. Das war echt ein mutiger Test, aber ich fand es mega, mega cool und bin super hyped und bin wieder Zweiter geworden auf einem Downhill-Rennen, was ich auch sehr, sehr geil finde.
Sehr gut. Wie hat sich's angefühlt? Wirst du jetzt wieder Profi-Rennfahrer oder bist du froh, dass du deine Karriere vor einem Jahr, oder? Beendet hast?
Ja, ungefähr, naja, nicht ganz. Ist eigentlich schon über ein Jahr. Ja. Nee, ich war, wie gesagt, ich war mega nervös vorm Rennen. Mega nervös. Weil ich echt, es war das erste Downhill-Rennen seit langem wieder und es ist halt eben immer dieses ein Run und der zählt und alles andere ist für den Arsch und die Strecke kannte ich halt gar nicht. Ich habe 3 Abfahrten auf der Strecke gemacht, bevor ich den Quali gefahren bin und dann gab es auch kein Trainingslauf mehr zwischen Quali und Rennen, sondern es gab eine Quali und dann bist du hoch und dann bist du Rennen gefahren. Das war ja so ein Halbtages-Event. Und ich habe im Nachhinein sagen lassen, dass der Typ, der gewonnen hat, wohl irgendwie ein hochrangiger Enduro-Fahrer ist, hier auch aus der Gegend, den ich aber nicht kannte irgendwie. Aber auf jeden Fall mega cool, mega coole Leute, hat Spaß gemacht. Aber ich war halt sofort wieder in diesem Stresstunnel drin, die Linien auswendig zu lernen, mich da wirklich reinzufuchsen. Und das hat mich richtig angestrengt.
Das heißt, das hat mich
richtig angestrengt.
Keine Rückkehr auf die Rennstrecken. erzähl was. Warum es jetzt kurze Zeit hier so still war, ist, weil Jasper einfach auf den Knopf für Aufnahme abbrechen gedrückt hat in Madeira und dann auf die super Idee gekommen ist, ich soll doch bitte weiter erzählen und jetzt hier irgendwelche Geschichten erzählen. Tatsächlich ist es so, dass die Sache mit auf eine Insel fliegen und da dann doch nicht das bekommen, was man erwartet hat, beziehungsweise dort relativ schnell von dem Gelände überrascht zu werden, wie es ja Jasper und mir schon öfters auch passiert ist auf La Palma. Wir haben ja beide viele Winter zusammen auf La Palma verbracht, ist jetzt tatsächlich auch einer Freundin von mir, der Noga Korem, passiert. EWS-Racerin, kommt aus Israel und mit der war ich letztes Jahr zusammen in Israel unterwegs. Und die ist tatsächlich mit ihrer Trainerin und jemandem aus der Bike-Industrie nach La Palma gereist und ist an ihrem ersten Tag dort auf einer leichten Ausfahrt mit dem Gesicht an einem Rohr hängen geblieben.
Oh.
Und tatsächlich geht's ihr dafür, wie sie ausschaut, geht's ihr wohl relativ gut. Wir wünschen natürlich gute Besserung und hoffentlich wird sie relativ schnell wieder gesund. Aber tatsächlich
bin ich an diesem... Wie schlimm ist es jetzt im Krankenhaus und richtig crazy im Koma oder so? Oder ist einigermaßen okay?
Nee, das nicht. Sie hat sich, glaube ich, die Nase gebrochen und ein paar Zähne rausgeschlagen.
Oh, fuck,
so wie ich es gelesen habe. Und zwar, Jasper, bist du eigentlich wieder mit dabei bei unserem Gespräch hier?
Ich bin mit dabei, du müsstest nur einmal noch klatschen.
Ich müsste noch einmal klatschen,
damit wir wieder synchronisiert sind. Genau, das müsstest du halt einmal kurz rausschneiden, aber dann bin ich wieder on board.
Was heißt rausschneiden? Wir haben jetzt unsere Zuhörer komplett wir schneiden es, glaube ich, auch raus. Ich kriege das Wort nicht zusammen.
Desillusioniert.
Also wir haben jetzt hier einen Preis gegeben. Wir haben jetzt Preis gegeben, wie professionell wir hier unsere Tonaufnahmen von weit, weit weg synchronisieren.
Und halt, stopp. Da möchte ich jetzt noch mal dazu sagen, dass diese unprofessionelle Tonaufnahme nur zustande gekommen ist, weil Herr Tobias Woggon höchstpersönlich nach dem Skifahren zu kaputt war, um mit mir den Podcast wie geplant aufzunehmen und ich ihn jetzt hier eben mal in so einem Schlafzimmer ohne professionelles Mikrofon in einer hektischen Stunde zwischen Rennen und Abendessen irgendwie zwischenschieben darf.
Dass der Podcast deshalb nicht aufgenommen wurde, schon am Dienstag vor dem Skifahren, weil der Herr Jasper ja auch ein Date hatte, das verschweigen wir jetzt mal hier.
Ey, pst, das geht hier keinen was an, dass ich Dates habe.
zurück zu Noga, was, glaube ich,
gute Besserung an Noga, ja.
Gute Besserung an Noga, und zwar auf dem Trail, der runter nach Puerto Naos geht, also nach vor Las Manchas, gibt es auch diesen sehr, sehr rumpeligen, weiten Trail zwischen den zwei Mauern her.
Kilometer 3 nennen wir den liebevoll.
Genau, die Profis nennen den Kilometer 3 und irgendwo ist dieses Rohr auf
Sichthöhe. Ja, das, also mittlerweile ist das erste Rohr, kann man drüber fahren. Und das zweite Rohr war immer so ein bisschen auf Gesichtshöhe, das wurde jetzt höher gelegt und man kann sich drunter ducken, aber man muss es trotzdem vorher ansagen, sonst gibt es ein Rohr auf dem Schädel auf jeden Fall.
Genau, und das ist passiert.
Oh. Bei der Noga, oder was? Auf La Palma. Oh, fuck.
Ja.
Also wer war der Guide? Ich will es gar nicht wissen. Wer.
Ich glaube, die waren alleine unterwegs.
Ja, da ist auch schon ein Fehler, ja.
Üble Nummer, aber gute Besserung und wir führen das hier auch nur aus, weil wir tatsächlich beide dieses Rohr gut kennen und obwohl wir da wahrscheinlich schon
ich hatte da auch 50 schon ein paar
60 Mal runtergefahren sind,
ja.
Vergisst man es auch mal ganz gerne, dass dieses Rohr da hängt.
Nee, also ich vergesse es nie, aber ich stand halt schon häufiger mal da und habe das Kunden, aka auch guten Freunden ausdrücklich gesagt, so, ey, Rohr, was habe ich gesagt? Und die haben sich so erschrocken, dass es danach zum Streit kam, warum ich ihn jetzt so anschreien würde. Und dann habe ich ihm versucht klarzumachen, dass er sich sonst ziemlich stark den Kopf angestoßen hätte. Das war eine lustige Situation.
Genau. In diesem Sinne, ich bin froh, dass ich das immer verfehlt habe. Und genau. Bei uns geht's weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass du hast, glaube ich, sowas wie ein YouTube-Kanal, oder?
Ich habe einen YouTube-Kanal. Ich weiß gar nicht, ob das unsere Zuhörer eigentlich mittlerweile wissen, aber wer es noch nicht wusste, ich habe einen YouTube-Kanal. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, erst bei Jauch. Er ist ein sehr, sehr abwechslungsreicher, toller YouTube-Kanal. ohne Gewinnspiele.
Lasst einen Daumen da und schreibt was in die Kommis.
Ohne Gewinnspiele, ohne Giveaways, ohne Kommentarverlosungen, ohne 0815 Influencing, sondern wirklich Pro-Level Influencing, Pro-Rider, geht alles um richtig geiles Mountainbiken.
Genau. Ich und bin, um geile Busausbauten.
Um geile Busausbauten.
Aktuell, ja. Vom Rob.
Ja, sehr, sehr geiles Video. Ist auch gut angekommen. Ich bin tatsächlich, um das nochmal kurz auszuführen, gerade mit zwei YouTubern hier in dieser Wohnung. Wir haben Miss Peaches mit dabei. Und, wer wohnt noch bei uns? Fritz Meinecke. Jeder, der YouTube guckt, wird wahrscheinlich Fritz Meinecke aus Deutschland kennen, weil der hat echt fucking viele Abonnenten.
Der macht viel mit einem umgebauten, oder der wohnt in einem umgebauten G-Klasse.
Genau, der hat bis vor kurzem in einer umgebauten G-Klasse gewohnt und macht viel so Prepping, also Vorbereitungen für, keine Ahnung, Nachkriegssituationen oder Survival-Trainings. Also wo du einfach sagst, der geht jetzt halt mit seiner Ausrüstung in den Wald und überlebt halt mit dem Messer und im Feuer und macht halt Biwaken und Lost Places besucht er. Also so alles, was Outdoor cool ist, Geocaching, ziemlich alles, was mit Outdoor zu tun hat.
Und wie kommt der in eure Wohnung und auf dein Rad?
Der ist mit Miss Peaches befreundet und die ganze Nummer, wie unsere Konstellation der Wohnsituation zusammengekommen ist, ist auch ziemlich witzig. Also das ist eigentlich nichts Besonderes. Wir haben halt rumgefragt, wer mit nach Madeira kommen möchte und irgendwie kam halt die mit Miss Peaches auf den Plan und dann haben wir halt die noch gefragt. Also, und die hatte dann gesagt, ja, ich frag nochmal den Fritz und der ist dann auch mitgekommen und so kam dann diese ganze Bude hier irgendwie zusammen. Was aber noch viel witziger ist, dass gerade tatsächlich irgendwie 20 der erfolgreichsten deutschen YouTuber hier auf dieser Insel sind und gerade irgendein, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich darf ich es nicht sagen, die produzieren hier irgendein gemeinsames Video.
Und ist da jemand mit blauen Haaren dabei?
Es kann gut sein, bestimmt. Also, weiß ich nicht, aber war ja nicht dabei. Ich gehöre ja nicht zu den erfolgreichsten YouTubern. Also, liebe Zuhörer, falls ihr das ändern wollt, dann drückt einfach jetzt auf den Jasper Jauch Abonnieren-Button.
Zurück zum Oberthema YouTube. Und zwar, tatsächlich, ich schaue mittlerweile sehr, sehr viel YouTube. Und zwar immer morgens, wenn ich irgendwelche Trainingsübungen mache oder mich dehne oder sonst irgendwas. Lege ich eigentlich immer mein Handy vor mich und schaue mir kurze Videos an. Was sind denn so die Leute, die dich inspirieren? Also guckst du selber viel YouTube? Und wer inspiriert dich da?
Ich gucke selber viel YouTube mittlerweile. Muss gestehen, dass das YouTube konsumieren, das muss man lernen. Ganz viele Freunde, die ich habe, Bekannte, die ich habe, Leute, die ich kenne, sagen, boah, ja, aber ich gucke überhaupt kein YouTube und Vlog 15 Minuten angucken, da habe ich auch überhaupt keinen Bock, warum sind deine Videos immer so lang, ich kann maximal 3 Minuten Video gucken, dann wird es mir langweilig. Ja, das stimmt schon, das muss man aber lernen und das klingt doof, aber das ist einfach eine neue Art des Konsumierens, das ist eigentlich nichts anderes als Netflix oder Amazon Prime, einfach im Prinzip Video on Demand und Google ist schon sehr, sehr schlau, was Algorithmen angeht. Bedeutet, wenn du einmal angefangen hast, 4, 5 YouTube-Videos zu schauen und die auch wirklich zu schauen und nicht nur durchzuscrollen oder anzuklicken, dann werden dir echt relevante Inhalte vorgeschlagen, die dich interessieren könnten. Und dann
muss ich aber ein bisschen widersprechen.
Ja, weil also, ja, du darfst halt auch nicht nur, du darfst nicht immer nur auf YouTube nach Pornos gucken, Tobi. Weil du musst du auf Porn gehen oder Pornhub. Aber das... alle YouTuber mit den Porno-Inhalten, die kriegen immer rote Haken, werden gesperrt, verdienen kein Geld. Das ist ein schwieriges Thema, Tobi.
Hast du lange probiert, oder?
Ja. Ich habe ja einen zweiten Account. der längliche, ädrige Ritter. 69.
bitte auch da einen Daumen hoch geben. Ja.
Der lauchige Ritter. 69.
Sorry. Der lauchige. Das Problem ist so ein bisschen, also dieser Algorithmus funktioniert so gut und ich benutze YouTube vor allen Dingen sehr viel, also ich habe mit YouTube fast mein komplettes Haus gebaut, weil ich kann ja jetzt von Haus erstmal an nichts und wollte aber gerne alles selber machen, weil kein Geld und so. Und deshalb habe ich mir ganz, ganz viele Videos zu allen möglichen Themen angeschaut.
Baututorials sind ja hoch im Kurs, nur die werden halt meistens von Ossis moderiert, ne? Da muss man schon auch gut, die muss man gut verstehen können, die sächsische Sprache.
Ja, auf alle Fälle, ey, da muss man schon mal wieder den Translator anschmeißen. Aber nee, das ist tatsächlich so, ich habe halt viele Videos, die ich halt so wirklich oft gucke. Und dann suchst du mal einmal irgendwie Filter an der Kaffeemaschine wechseln. Und die nächsten 3 Wochen kannst du aber safe davon ausgehen, dass dein kompletter Feed voll ist mit irgendwelchen Kaffeemaschinen-Filterwechsel-Tutorials.
Ja, ist doch cool.
Und die Sachen, die man wirklich sucht, zum Beispiel Jasper Jauch, den findet man dann erstmal wieder gar nicht. Den muss man wirklich oben eingeben. Das heißt, die YouTube checkt gar nicht so richtig viel, was du am meisten guckst, sondern was du am letzten geschaut hast. Da finde ich, das nervt mich manchmal so ein bisschen.
Ja, aber vielleicht kann man das auch in den Einstellungen einstellen. Also bei mir ist in der Startliste echt immer ein bunter Mix von dem, was ich so gut finde.
Okay. Was findest du denn so gut?
Ich gucke mir tatsächlich einige andere YouTuber an, die viel auch über Technik und Videos und Fotografie berichten, erzählen oder auch Tutorials machen. Dann schaue ich mir ein paar Creator an, so nennen sie sich. Dan Mays, Casey Neistat. Achso, vorher bei den...
Kann ich Dan auch Mays ist der Filmer von...
Genau, nee. Nee, nicht lange ganz. Gewesen. Ja, so die Richtung. Also Dan Mays hat eigentlich auch eine eigene, ziemlich krasse Geschichte und ist dann irgendwann eben Casey Neistat ist auf ihn zugekommen und dann haben die eben so eine Art Kollaboration gegründet. Er ist nach New York gegangen aber Dan Mays macht sehr, sehr viele coole eigene Geschichten auch und sehr, sehr coole, sehr, sehr kreative Sachen. Also ein sehr, sehr kreativer Mensch. Der mich immer wieder inspiriert.
Der hat ein super geiles Storytelling.
Ja, genau.
Der macht sich unglaublich viele Gedanken darüber. Bei dem ist die Qualität der Videos gar nicht so on point, aber das Storytelling, das ist wirklich wahnsinnig, was der da für eine Arbeit reinsteckt, die Geschichte vernünftig rüberzubringen.
Nee, die Frage ist ja auch immer, wo man den Punkt Qualität setzt. Und also.
Genau.
Auf jeden Fall Becky und Chris sind ein YouTuber-Pärchen, die mit einem Channel am Start sind, die sehr viele Vlogs und so Tutorials über Video und Vlogging und YouTube machen. Dann gucke ich mir noch an?
Was guckst du dir an?
Ich gucke mir ab und zu mal Fabio Schäfer an, unseren deutschen Mountainbike-YouTuber. Bin schon immer bei Leo Kast rein. Wobei ich echt sagen muss, ich bin nicht so ein großer Fan von Leo Kast. Das liegt aber eher an seiner Pronunciation. Also der macht schon so viele Videos. Also der hat einfach so eine Zielgruppe von, weiß ich nicht, gefühlt Anfänger-Radfahrern.
Für Leo Kast habe ich letzte Woche gekocht.
Ja, das habe ich mitbekommen. Du warst bei Beast und warst Koch und Leo Kast war da. Fährt er jetzt für Beast? Weiß man das? Kann man da schon Rumors verbreiten?
Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht tatsächlich. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Was ich mir auf YouTube tatsächlich relativ viel anschaue, um mich inspirieren zu lassen, ist zum einen Peter McKinnon.
Oh ja, den gucke ich das auch. Sorry, habe ich auch vergessen. Den gucke ich auch sehr häufig. Geiler Typ.
Das ist ein kanadischer Fotograf, mittlerweile Filmemacher, der auch eine wahnsinnige Reichweite, über 4 Millionen hat. Und der sehr, sehr coole Tutorial-Videos über Fotografie, über was brauche ich an Setup. Und was ich bei dem ganz geil finde, ist, dass der halt immer sagt, hey, du brauchst nicht so viel, du brauchst eher wenig. Also der stellt zwar immer viele Sachen vor, aber was er dann wirklich dabei hat, da sagt er, es geht halt eher um den... Ja. Also mehr Technik macht das Bild nicht besser.
Genau.
Und das finde ich
eher um die Skills als ums Material, genau.
Genau. Den gucke ich mir sehr, sehr gerne an, weil ich finde, der ist auch ein... Also der ist natürlich so typisch kanadisch, amerikanisch,
What's sehr up, cool. Peter McKinnon hier.
What's up, everybody? Ja. aber finde ich mega gut, super inspirierend, hat immer super geile B-Rolls, die wirklich Lust auf,
ich hab noch einen auf
Reisen und Fotografieren hat. Ja, dann du wieder.
Also Peter McKinnon, muss ich erst mal gestehen, bin ich großer Fan auch. Und wen ich sehr, sehr gerne und oft gucke, ich bin großer Fan von Matty Socks. Der ist ein junger Mann, der seinen Campervan quasi Finn Kliemann in nicht ganz so aufgedreht, könnte man sagen. Also ein Heimwerker, der angefangen hat, Heimwerker-Videos zu machen und seine Busse ausgebaut hat, angefangen, glaube ich, mit einem T4 oder so. Und der hat jetzt mittlerweile sich eine neue Werkstatt geholt und baut die jetzt gerade fertig um und aus. Und
Ist das ein Deutscher?
Ja, ja, ja. Und der macht so Heimwerker-Videos, die einfach, das ist wie so eine Art Musikvideo. Also man hat ganz, ganz viel Zeitraffer, man hat Schnitte auf Musik und es ist einfach nur, der hat so einen Flow in seinen Videos und so eine, das hat so eine, wie so eine Art, keine Ahnung, Beruhigung am Abend, mir irgendwie sein 10-Minuten-Video komplett reinzuziehen. Ich bin echt ein großer Fan von dem. Lustiger Typ. Also hat auch ein Auge.
Muss ich mir auf alle Fälle anschauen.
Musik. Ja.
Wir werden auch die Sachen, die wir jetzt hier sagen, natürlich wie jedes Mal in unsere Shownotes packen.
Du weißt, dass du das alles machen darfst, ne? Weil ich habe
ja, ja,
Zeit
ich weiß, dass ich das alles machen muss. wen ich sehr, sehr lange sehr gerne geschaut habe, der mir mittlerweile aber relativ auf den Sack geht, ist Jon Olsen.
Oh. Aha.
Als die noch Daily Vlogs gemacht haben, fand ich es mega gut, als sie noch sehr viel gereist sind, sehr viel Ski gefahren sind. Fand ich sehr, sehr gut, hat irgendwie auch qualitativ das Vlogging auf ein neues Level gehoben. Die haben teilweise mit einer Red gevloggt.
Ja.
Mit seinem Filmer, damals war es der Marcus und danach war es Benjamin Ortega, der auch editingmäßig oder beide haben editingmäßig richtig was drauf. Es ist dann irgendwann so ein bisschen Richtung, ich habe viel zu viel Geld und ich weiß nicht, wohin damit und schaut mir zu, wie ich mein Geld ausgebe, gegangen und das hat mir dann irgendwann nicht mehr getaugt und mittlerweile ist es wirklich fast nur noch ein Kindervlog, weil er Vater geworden ist und das Kind ist wirklich, das ist so krass, das Kind von dem ist, da war die Nabelschnur noch nicht getrennt, da gab es quasi die ersten Aufnahmen im Vlog von dem Kind.
Das kommt groß raus.
Da,
alles was,
das kommt richtig, richtig groß raus. Ja, da finde ich, hört es halt irgendwann auf und ja, finde ich mittlerweile nicht mehr so geil, habe ich aber sehr lang geschaut und zum Glück gibt es bei YouTube ja auch noch die ganzen alten Videos und ich habe mir jetzt zum Beispiel zum Skifahren die Videos aus Hakuba angeschaut von ihm und das macht schon sehr, sehr viel Spaß.
Geil.
Und ein ja, auch Skiprofi-YouTuber, den ich mir anschaue, ist Cody Townsend. Der hat eine YouTube-Serie, die nennt sich The 50, wo er ein Buch bekommen hat mit den 50 besten Abfahrten in Nordamerika, die er jetzt alle nach und nach abarbeitet mit einem Filmer zusammen.
Oh, krass.
Ist qualitativ auch eher so okay. Aber die Abfahrten sind mega cool, die beiden Jungs sind mega cool und macht richtig Spaß, dazu zu gucken. Also das gucke ich mir an, wenn ich irgendwie Bock habe, rauszugehen und um mich da in Stimmung zu bringen, schaue ich mir solche Sachen an.
Geil, geil.
Und als letztes muss ich tatsächlich sagen, was nichts mit Sport zu tun hat, gucke ich mir viel Last Week Tonight an mit John Oliver. Kennst du das?
Ja, das ist eine Late Night aus Amerika.
Genau, das ist eine Late Night, das ist aber nicht so die klassische Late Night mit ich lade mir irgendwelche Gäste ein und wir reden über irgendwelche sinnlosen Themen, das sondern der behandelt jedes... Was?
Sind Monologe.
Was denn?
Monologe.
Sind Monologe,
ja.
Wo er über ein Thema spricht und das sehr, sehr witzig aufarbeitet, so dass es auch alle Leute verstehen. Gucke ich mir auch sehr, sehr gerne an. Ich glaube, mein Lieblingsding ist über die FIFA, weil er ist ein sehr ambitionierter Fußballgucker und finde ich die FIFA, ich würde sagen,
nicht so gut.
Also kann man sich auch gerne mal anschauen. Richtig großartig.
Geil. Ich gucke jetzt gerne noch die Y-Kollektiv Steuerung F, das sind vom Deutschen Rundfunk Produktionen. So wie Puls-Reportage, gucke ich mir auch gerne an. Haben wir mal lustige Dokus über aktuelle Themen, wie neulich, warum ASMR-Videos so gehypt sind, oder auch Lachgas, Drogen in Amsterdam, also so aktuelle witzige Themen.
So klassische Themen, die dich in deinem Leben so umhertreiben.
Ja, das ist einfach, was mich so, halt so Daily Business, was mich so interessiert, was denn so die anderen Leute machen, die nicht Radfahren.
Ja.
Geh halt Lachgas schnüffeln.
Wenn YouTube so ein krasses Power-Medium ist, also wo du dich zum einen inspirieren kannst, wo du zum anderen was lernen kannst,
wo du auf halt der anderen Seite unfassbar viel Geld verdienen kannst.
wo du auf der anderen Seite unfassbar viel Geld verdienen kannst. Warum ist es in der Bike-Szene trotzdem noch so ein bisschen verschlafen, dieses Thema?
Weil es unfassbar viel Arbeit ist. Knallhart gesagt, es ist unfassbar viel Arbeit, einen YouTube-Kanal zu befüttern, regelmäßig zu befeuern, zu bespielen, auf Kommentare einzugehen, sich um die Community zu kümmern, ist eigentlich mehr als ein Fulltime-Job. Und ich kriege da gerade nochmal auch ganz andere Einblicke mit Miss Peaches und auch Fritz Meinecke. Und ich weiß, wie viel Arbeit es für mich ist. Ich habe aber eben, wie schon gesagt, gar nicht so dieses Community-Lifestyle-Giveaway, hier 1000 Kommentare und da und so. Sondern ich mache einfach nur 1 bis 2 Videos die Woche und ich weiß, wie viel Arbeit das für mich ist, aber die stecken also nochmal 1000-mal mehr Arbeit rein. Und es ist einfach also, super viel Arbeit, super viel Aufwand heißt? Und du musst ja einen Plan haben, wo du hin willst, du musst deine Nische kennen, das muss dann aufgehen, dass es auch so relevanter Content ist, dass er geschaut wird. Also das funktioniert ja nicht, wenn man sich Gravity TV anschaut, die genau das vorhatten, im Prinzip eine Art Bike-Show oder eine TV-Sendung im Bike-Bereich aufzubauen und die auf YouTube auszustrahlen, was irgendwie voll in die Hose gegangen ist, weil es halt einfach nicht gekriegt worden ist. Es ist einfach nicht geguckt worden, aber im Prinzip waren die super professionell unterwegs, haben alles gescheit gemacht, gescheites Studio, gescheit ausgeleuchtet, gescheite Qualität gehabt und regelmäßig Redaktionsplan und so. Ja, es hat aber nicht gezündet, weil es will sich einfach keiner 30 Minuten eine Bike-Show angucken. That's it.
Aber bei dir zum Beispiel, du machst auch lange Videos und da funktioniert es ja. Also was ist der Unterschied? Ist es die persönliche Komponente, dass du die Leute mit in dein Leben nimmst?
Ja.
Also und willst eben ja nicht eine von außen drauf Sicht hast?
Die Leute, ich glaube, dass die Leute, die YouTube-Videos gucken, zum einen natürlich auch irgendwie Fans von Scrollen sind. Also, dass du halt ein Video durchklickst. Du schaust dir nicht ungefähr 15 Minuten am Stück an, sondern du schaust dir halt immer wieder, okay, das interessiert mich. Und dann spulst du wieder ein bisschen vor oder spulst du mal ein Stück zurück. Wenn du dir jetzt eine Talkshow hast mit dem Gast oder du würdest so eine Podcast-Show quasi bei YouTube hochladen, können die Leute nicht scrollen, weil dann ist ja der Inhalt irgendwie total unverständlich. Aber wenn du jetzt einen Vlog hast, eine Reise, wo du irgendwie in Finale bist und die Leute sagen, boah, geil, erstmal war ein Finale, ich will mal wissen, wie der an der NATO-Base den und den Trail fährt, dann können sie einfach ein Video so lange vorspulen. Im idealsten Fall habe ich das unten in der Beschreibung noch angeteasert, wann, wo, welcher Trail gefahren wird, wie zum Beispiel bei meinen Enduro-Rennen. Und dann klicken die Leute halt da hin und schauen sich die 3 Minuten die Strecke an und fertig. Und also die durchschnittliche Wiedergabeminute von Robs Bus-Video, um mal ein paar Insights zu verraten. Das Video von Rob ist 19 Minuten lang, wo wir seinen Bus vorstellen. Und die durchschnittliche Wiedergabezeit sind 9,5 Minuten. Und das Video hat jetzt knapp 30.000 Aufrufe.
Ja. Es gibt halt ein paar Brands, die es wirklich gut machen. Zum einen ist es Patagonia, finde ich. Die machen immer wieder gute YouTube-Videos auf ihrem Kanal, die sie halt posten. Und Yeti Coolers. Das ist eine Brand aus den USA, die halt Kühltaschen machen und Tassen und so ein Krempel, die auch sehr, sehr geile YouTube-Shows haben, die ich mir auch unglaublich gerne angucke. Und ich weiß, dass es für dich auch immer super schwierig ist, zu argumentieren vor Sponsoren mit, wie wichtig doch YouTube ist. Und ich glaube, dass YouTube eins der wichtigsten Medien ist, die aber noch komplett verschlafen werden. Und dass du da halt einfach so eine, oder dass die YouTuber in Deutschland so eine Sonderstellung sich erarbeitet haben, auf die aber zurzeit noch gar nicht so richtig geachtet wird. Und mich würde mal interessieren an unsere Zuhörer und an die Community, würdet ihr gerne mehr Videos sehen von Produkten, von Brands, die die rausgeben? Also wenn jetzt zum Beispiel der Jasper für Santa Cruz Europe arbeiten würde und mehr YouTube-Videos machen würde.
Kann ich schon mal anteasern, das wird passieren. Ist nämlich in Planung. Aber weil ja.
Die Frage ist ja, möchten Leute was von der Brand sehen? Und die Brand hätte ja unglaublich viele Möglichkeiten, auch einen Mehrwert zu liefern. Also nicht nur Werbung zu machen, sondern wirklich einen Mehrwert zu liefern. Oder möchten die Leute lieber was von dir als Person sehen?
Also ich glaube, es ist zweierlei. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich selber sehr, sehr häufig im Clinch mit mir selber bin. Kurz nochmal zurück zu dem Brand-Produkten, zum Beispiel Santa Cruz Bike Checks, wo ich die Räder vorstelle. Das ist sehr, sehr wichtig für den Endkunden, weil die meisten Kunden von Santa Cruz oftmals sich nicht entscheiden können, nehme ich es Megatower oder nehme ich es Hightower? Nehme ich es Tallboy oder nehme ich es Hightower? Nehme ich es Bronson oder nehme ich es Nomad? Und da liefere ich mit meiner Rennerfahrung, mit meinem Fahrkönnen und mit meinem Verständnis für Fahrräder einen realistischen Einblick, für wen welches Rad geeignet ist. Als Mountainbike-Guide und als Fahrtechniklehrer habe ich einfach genug Einfühlsvermögen, das auch auf einen normalen Otto-Normal-Fahrer, der einfach nur Spaß hat, entweder im Bikepark oder auf dem Trail oder Enduro-Rennen fährt, runterzubrechen und dem das in seiner Sprache zu vermitteln. Dieses Rad ist für den und den aus dem und dem Grund geeignet. Und das ist ein Mehrwert, weil es eine Einordnung ist, die sich ein Kunde eher selten auf einer Website wirklich durchliest. Im Idealfall macht es der Händler, aber auch da hast du oftmals der Händler, der hat irgendwie vielleicht, wenn es hinkommt, 5 Marken in seinem Fahrradladen stehen und dann kommt der Typ rein und sagt, ich kann mir nicht entscheiden zwischen dem und dem Santa Cruz. Und dann kann der Händler vielleicht selber dazu gar nicht sagen, weil er selber immer nur Focus fährt oder irgendeine andere Marke und dementsprechend da vielleicht gar keinen wirklichen Einblick in das Bike hat. Und dann schaut er im Internet und findet das Video dazu und ich erkläre ihm in 10 Minuten, hey, wenn du der und der Typ bist, dann funktioniert das Fahrrad für dich oder lass es lieber sein. Das dazu, warum das wahrscheinlich gerade in Zukunft noch mehr gebraucht wird, weil es sowas noch nicht gibt, wirklich. Dann glaube ich, dass es bei einigen Brands das Problem ist, dass es einfach super viel Arbeit ist und sie nicht wissen, wie sie es anstellen wollen. Und dann kommt noch der Clinch, der jetzt bei mir persönlich herrscht, ist immer, wie viel passt du dich diesem YouTuber-Wahnsinn Mainstream an? Machst du Livestreams, machst Giveaways, um Reichweite zu erhöhen? Weil letzten Endes, wenn du sagst, du willst mit YouTube richtig viel Kohle verdienen, dann geht's einzig und allein um die Reichweite, Zuschauerbindung und den ganzen anderen Schmarrn. Und dann ist der Inhalt auf einmal völlig irrelevant. Dann kannst du jede Woche einen Question-Answer mit irgendeinem anderen Promi raushauen und du weißt, die Leute klicken es und du verdienst Kohle ohne Ende, wenn du irgendwann 500.000 Abonnenten hast und alle gucken diese Videos, wo es eigentlich nur um Trash-Talk oder irgendwas anderes geht, dann verdienst du einfach richtig gutes Geld und du hast ein schönes Leben. Aber dann bist du halt auch wieder nicht ganz so schmackhaft für wahre Partnerschaften, Brandings, Kooperationen mit Herstellern, die was auf sich halten oder die gerne mehr technischen Input rüberbringen möchten, weil du einfach die letzten 5 Videos nur Trash gelabert hast und dann auf einmal stellst du dich dahin und sagst, du bist jetzt der Obermacker, wenn es um Technik von Fahrrädern oder Bremsen geht, wird halt schwierig. Und das ist so ein bisschen der Clinch, wo ich mich sehe, ich könnte definitiv mehr behind the scenes witzig, unseriös sein und würde mehr Klicks bekommen, definitiv. Aber die Frage ist, wie lange funktioniert dann noch die Zusammenarbeit mit meinen Sponsoren, mit meinen Partnern und ist es nachhaltig? Und ja. Da bin ich selber immer wieder im Clinch, weil du tatsächlich, auch wenn du dann dich wieder verteidigen musst vor Sponsoren, warum du Geld haben möchtest, weil du natürlich rechtfertigen musst, wie groß deine Reichweite ist. Und deine Reichweite könnte ja viel größer sein, wenn du dich auf diesen ganzen Mainstream einlässt. Aber dann verlierst du halt wieder an Credibility. Und wenn du das nicht möchtest, dann verlierst du aber an Reichweite. Also einen Tod musst du irgendwie mal sterben. Und das ist für mich gerade irgendwie der schwierigste Part, mich da selber irgendwie zu entscheiden, was wird es eigentlich für eine Jasper Jauch-Show?
Ja. Ja. Wenn du jetzt davon redest, dass man damit gut Geld verdienen kann, also wie sieht das aus? Wo kommt das Geld her? Weil am Ende kann es ja erstmal jeder kostenlos anschauen.
Ja, im Prinzip.
Wie verdienen YouTuber Geld?
Vor jedem YouTube-Video, da haben wir ja in einer vergangenen Folge schon mal drüber gesprochen auch, vor jeder Folge wird Werbung geschaltet und der YouTuber, wenn er seinen Kanal monetarisiert hat, das ist, ich glaube, ab 5.000 Abonnenten kannst du deinen Kanal zur Monetarisierung anmelden. Und dann kriegst du von YouTube oder von Google eigentlich anteilig Prozente von den Werbeeinnahmen, die sie mit deinen Videos machen. Und das sind unterschiedlich. Das sind zwischen 1 bis 2 Dollar auf 1.000 Klicks im Durchschnitt.
Dann gibt's noch die Möglichkeit, über Affiliate-Links zu arbeiten. Das genau. heißt, du ja. stellst halt irgendwelche Sachen vor.
Ja.
Die Leute klicken auf deinen Link
ja.
und werden dann wenn sie dort was kaufen, von der Company bezahlt, dass sie auf die Seite gekommen sind. Ja. Arbeitest du mit sowas?
Habe ich mal angefangen, weil der Leo Kasten, der hatte mir am Anfang auch so ein bisschen geholfen tatsächlich, was YouTube angeht, als ich da ganz neu im Business war, der hatte mir das auch erzählt, aber ist ein bisschen schwierig, weil ich nicht so Bock auf Amazon habe und das meiste läuft dann irgendwie mit über Amazon Affiliate Links. Ich war mal in einer Kooperation mit einem ziemlich großen Bike-Online-Shop aus Deutschland. Das ist aber auch nicht so richtig angelaufen. Die Frage ist natürlich, wie weit du mit einem Händler da zusammenarbeiten möchtest. Aber definitiv ist das, was irgendwo noch im Raum steht, weil die Leute, die dein Video schauen, natürlich auch wissen wollen, hey, was ist das eigentlich für eine geile Jacke, die du da anhast? Und du hast die irgendwie immer an, die ist cool und was kostet die, wo kann man die kaufen? Und genau da kommt das Influencing ins Spiel, was ja so verpönt wird bei vielen Leuten, weil man dann immer mit Rabattcodes arbeitet oder so. Aber ganz im Ernst, die Leute haben halt auch einfach Bock drauf. Also die Leute wollen halt auch wissen, ey, was fährt Jasper Jauch für eine Windjacke, was fährt er für Schuhe, was fährt er für Schoner? Vor allem so Protektoren, was ich glaube, die häufigst gestellte Frage auf Instagram und YouTube, wenn ich ein Video habe, wo man halbwegs meine Protektorenweste sieht, welche Protektorenweste das ist. Also da hat Bliss in der Vergangenheit wahrscheinlich viele, viele Jacken über meinen Channel verkauft. Ohne, dass ich was dran verdient habe.
kommen wir zum Lucky Shot der Woche von dir.
Da kann ich jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei meinen Lucky Shots. Ich glaube, ich würde es nennen, dass ich heute Abend in Funchal mein neues Hinterrad abholen kann. Das ist, glaube ich, der Lucky Shot.
Okay.
Ja, danke E13. Der hat's, also der Sebastian Vogel von E13, aka Wastel, hat's möglich gemacht. Das ist echt weltweit krasser Support. Kann ich nur hypen, diesen Sponsor.
Ja? Mein Lucky Shot ist definitiv letzte Woche Mittwoch, als wir bei Beast bei den Händlertagen waren und ich für 16 Leute dort gekocht habe aus dem neuen Buch, haben 4 Gerichte gemacht und das ist halt immer so toll, wenn man sich die Gerichte überlegt und zusammenschreibt und fürs Buch und fürs Video kocht, ist das halt relativ unstressig.
Ja, du hast halt, du kannst ja auch ausmachen und neu aufnehmen.
Genau. Wenn du aber da 16 Leute hast, die halt Bock auf das Essen haben und nächste Woche machen wir das Gleiche nochmal mit 22 Leuten, dann muss ich sagen, ist das relativ stressig für mich. Ja. Ich weiß, für viele Köche ist das halt Daily Business. Für mich in der fremden Küche mit neuen Rezepten ist es ein bisschen aufregend gewesen und mein Lucky Shot war dann tatsächlich, als ich nach dem Dessert mit allen zusammen im Raum gesessen habe und was getrunken habe.
Geil, das war sehr entspannt danach. Druckabfall mal wieder.
Mal wieder Druckabfall, immer was, Druckabfall bei mir. Ey.
Was war dein Worst Case, dein Pechshot? Wie nennen wir es nochmal?
Fail der Woche.
Fail der Woche, was war dein Fail der Woche?
Ja, mein Fail der Woche war tatsächlich ich. Und zwar bin ich ja normalerweise ein relativ entspannter Typ und versuche mich nicht so leicht aus der Fassung bringen zu lassen. Und das hat diese Woche nicht so ganz hingehauen. Und zwar war ich nach langem mal wieder Crosser fahren und war schon relativ durchgeschwitzt und komme halt einen Schotterweg runter und fahre dann rechts auf so einen weiteren Schotterweg und vor mir ist ein Trecker. Und ich fahre halt hinter dem Trecker für wirklich eine lange Zeit, obwohl der ist halt irgendwie, 10 km/h gefahren oder lass ihn 20 km/h gefahren sein. Auf alle Fälle fahre ich dahinter und mir war schon klar, okay, der sieht mich wahrscheinlich schon, aber der hat halt keinen Bock, mich vorbeizulassen, okay. Auf einmal bleibt er stehen, mitten auf der Straße, also mitten auf dem Schotterweg. Und ich fahre rechts vorbei. Und es fängt hinter mir an zu fluchen und zu hupen, wie blöd. Meine gewünschte Reaktion darauf wäre gewesen, ich denke mir, ach, lass ihn doch ruhig und fahr weiter. Meine tatsächliche Situation war die, ich habe angehalten, habe gefragt, was er möchte. Er hat das Fenster hochgemacht, hat mich angeschrien, was ich denn für ein Vogel wäre, dass ich jetzt hier rechts überhole. Seit wann man denn in Deutschland rechts überholen darf? meinte ich, gut, wir sind jetzt halt auf einem Schotterweg und sie stehen mitten drauf und haben mich jetzt über 2-3 Kilometer nicht vorbeigelassen. Woraufhin er mich riesig zur Sau macht, mich anschreit, mich anhupt. Daraufhin bin ich von meinem Rad abgestiegen, habe es hochgenommen, habe es vor ihm auf den Boden geknallt, bin schreiend auf ihn zugelaufen und habe ihm mega gegen den Trecker getreten, so dass er mit angsterfülltem Gesicht in den Gang eingelegen hat und weggefahren ist. Und
ich warte auf die Pointe.
Die Pointe gibt's nicht.
Also die Pointe ist, dass du ausgerastet bist.
Die Pointe ist die, dass ich ausgerastet bin. Und ich möchte nicht, dass mir sowas passiert und es tut mir wirklich sehr leid und es sollte nicht sein, aber in diesem Moment sind tatsächlich die Pferde mit mir durchgegangen und ich habe nachher selber über mich gedacht, uiuiui, was war da denn los?
Hätte ich gern gesehen, hätte aber ich gerne gesehen. In dem Moment gern ja. Einfach mal die GoPro anmachen, glaube ich, es hilft.
Ja, also der Treckerfahrer hat auf alle Fälle, glaube ich, nachher vielleicht auch Spaß gehabt. In dem Moment hat er irgendwie ein bisschen Angst gehabt. Oder so hat es auf alle Fälle ausgeschaut.
Oh, fuck.
Was ist dein Fail der Woche?
Ey, der ist auf jeden Fall nicht ganz so krass wie deiner. Aber für mich persönlich war der schon auch herzzerreißend. Hier auf Madeira gibt es so richtig geile Flans irgendwie. Das sind so Teigtaschen mit Vanillepudding leicht karamellisiert. Mega geile Dinger, fahre ich voll drauf ab, ey, ich fress diese Dinger, das ist nicht gesund auf jeden Fall. Ja, und dann hatte ich so einen halben abgebissen irgendwie und hatte irgendwie vergessen, den weiter zu essen am ersten Tag und habe den in die Packung gebracht und am nächsten Morgen hatte ich mich irgendwie drauf gefreut, jetzt dann nach dem Frühstück in so ein Ding reinzubeißen. Ja, hatten wir da eine Ameisenstraße quer durch die Wohnung und in dem Ding haben ungefähr eine Million kleine Ameisen gewohnt. Ja, das war mein Fail der Woche und so geht's eigentlich auch die ganze Zeit weiter mit mir mit Essen. Also die Ameisen sind ziemlich biestig und wir haben uns jetzt Tupperboxen gekauft, um solche Fails in Zukunft zu vermeiden.
Ja. Wunderbar.
Hey, sind wir durch, oder?
Bist
sind wir
du
durch?
Noch auf der Insel?
Kann ich jetzt endlich auflegen.
Du kannst zum Bier. Weil Essen ist ein gutes Thema. Ich bin jetzt auch noch zum Essen verabredet. Ich muss auch los. Wir versuchen hier irgendwie über die leeren Straßen von Köln zum Essen zu kommen, weil jeder irgendwie in seiner Wohnung sitzt und Angst vor dem Sturm hat.
Geil.
In diesem Sinne, Grüße gehen nach Madeira, Grüße gehen auch nochmal an Noga, nach La Palma.
Ja,
und wir hören uns nächste Woche wieder.
So machen wir es. Vielen Dank, dass das so spontan geklappt hat. Ich schicke dir die Sachen jetzt rüber, Tobi, und dann hast du heute Abend nach deinem Essen noch ein bisschen was zu tun.
Also, ich wünsche dir was.
Tschüss.
Vielen Dank und mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.